Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich einen jeden Einzelnen ganz herzlich begrüßen, von nahe, aber auch von ferne. Gott möge auch in dieser Morgenstunde uns durch sein Wort wieder reichlich segnen. Wir haben ja in den letzten beiden Tagen schon so viel gehört von dem Heiligen Geist, von seiner Arbeit, um sein Bemühen um den Sünder, um ihn zu überführen, auch von seiner Schuld, von seiner Übertretung. Aber wir haben auch gehört in diesen Tagen von der Verheißung Gottes an seine Kinder. Und in Johannes 16, ab dem 5. Vers heißt er so: Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und über diesen Zusammenhang haben wir doch schon einiges auch gehört. Aber meine Lieben, das Pfingstfest hängt nicht nur mit dem Kommen des Heiligen Geistes auch zusammen, sondern ist direkt auch mit der Gemeinde, mit der Geschichte auch der Gemeinde verbunden. Denn zu Pfingsten damals hat Gott sichtbar gezeigt, wie sich die einzelnen Kinder Gottes eben ja zu einer Gemeinschaft, zu einer Gemeinde sich auch formiert haben. Und mein Gedanke für die heutige Morgenstunde, das, was mich so im Vorfeld auch begleitet hat, steht mehr vor diesem Hintergrund: In welchem Licht steht die Gemeinde Gottes heute da? Und um vielleicht den Gedanken auch noch richtiger zu erfassen, möchte ich von einer Begebenheit euch weitergeben, wo ich ein Gespräch mit einer Person hatte, die mir mitgeteilt hat, sie ist persönlich jahrelang auch zu der Versammlung der Gemeinde Gottes gegangen und hat aber nun mir berichtet, dass sie die Versammlungen verlassen hat. Sie hat dann berichtet, dass da einige Dinge vorgefallen sind, wo sie ja von einigen Gemeindegliedern etwas erlebt hat, wo sie mehr so beschrieben hat, dass da eine gewisse Unaufrichtigkeit auch da war und dass man sogar die Sünde geduldet hat. In den Gesprächen, aber mit den Gemeindegliedern, kommt es mehr so hervor, dass die Person, die jetzt die Versammlung verlassen hat, dass sie ja einen erheblichen Anteil, möchte ich mal so sagen, an diesem Zerwürfnis auch hat. Zusätzlich stellt sich heraus, dass die Person, die die Versammlung verlassen hat, dass sie mit Menschen, die ferne vom Reich Gottes sind, ganz offen darüber spricht und an der Ortsgemeinde an sich, ja, kann man sagen, nichts Gutes auch stehen lässt, sondern berichtet ganz frei, welch großes Unrecht ihr eben auch zugefügt wurde. Und ich weiß nicht, wie ihr, wenn ihr das Ganze so anhört, wie ihr das empfindet. Zumindest als ich das Ganze gehört habe, da war bei mir so ein tiefer Schmerz gewesen. Es geht doch schlussendlich, meine Lieben, darum, dass der Name Gottes verunehrt wird. Aber es drängen sich unwillkürlich auch Fragen auf. Fragen auf, Wird wirklich in der Gemeinde, in der Ortsgemeinde Sünde geduldet? Der Psalmist David, er sagt in dem 121. Psalm so, von der Gemeinde, ich möchte jetzt nicht zu tief da einsteigen, aber den 5. Vers, er sagt so, denn da selbst sind Stühle zum Gericht, die Stühle des Hauses David. Wie können wir das Ganze zusammenbekommen? Dass die Behauptung steht, dass Sünde da ist, dabei soll es doch ganz anders laufen. Das Wort wird scheinbar klar verkündigt und die Frage ist, kann der Heilige Geist nicht mehr überführen heute den Zustand der einzelnen Seelen? Der Prophet Jesaja, er sagt in dem 33. Kapitel, Vers 14, wie folgt. Die Sünder zu Zion sind erschrocken. Zittern ist die Heuchler angekommen und sie sprechen, wer ist unter uns, der bei einem verzehrenden Feuer wohnen möge? Wer ist unter uns, der bei der ewigen Glut wohne? Wie kriegen wir diese Verse zusammen? Die Frage ist, an was liegt es? Und ich habe das Thema für diese Ansprache überschrieben, prüfe dich selbst. Und ich möchte mit der Hilfe des Herrn, und das ist meine Aufgabe, es ist ein großes Thema, das man eigentlich sich vertiefen könnte, aber ich möchte mit der Hilfe des Herrn zuerst, in dem ersten Punkt, den Plan Gottes für seine Nachfolger zeigen, was Gott sich eigentlich unter der Gemeinde vorstellt. Dann wollen wir uns in dem zweiten Punkt wirklich dieser Frage mehr widmen. Wie steht es um die Ortsgemeinde an dem einzelnen Ort? Wie steht es um die Ortsgemeinde an meinem Ort? Und in dem dritten Punkt, welche Hilfe bietet Gott seinerseits uns an. Nun wollen wir zuerst uns in das Wort Gottes auch hineinbegeben und uns ja fragen, wir sind ja alle schriftkundig. Welchen Plan hat eigentlich Gott für seine Nachfolger? Die neutestamentliche Gemeinde, es ist keine menschliche Idee, sondern der Herr Jesus, er hat sie selbst ins Leben gerufen, können wir sagen. Er ist für sie gestorben und er ist sozusagen der Mittelpunkt seiner Gemeinde. Und meine Lieben, wenn wir oder wenn ich an diesem Beispiel es uns so geschildert habe, welchen Schmerz es mir bereitet hat, so müssen wir eigentlich viel, viel mehr aus dieser Sicht heraus das Ganze sehen. Das Ganze ist doch Gottes Gemeinde. Bereitet es nicht ihm auch einen gewissen Schmerz? Und wie viel die Gemeinde tatsächlich dem Herrn Jesus persönlich bedeutet, können wir etwas entnehmen, zum Beispiel aus der Begebenheit mit Saulus. In Apostelgeschichte 9, Vers 4, oder die Verse schon davor, lesen wir, dass Saulus die Gemeinde verfolgte. Und Apostelgeschichte 9, Vers 4 fragt jetzt der Herr Jesus, als er dem Saulus erscheint, er hat da nicht gefragt, was verfolgst du die Gemeinde? Sondern er fragte, was verfolgst du mich? Meine Lieben, das Schicksal der Gemeinde, das ist das Schicksal des Herrn Jesus persönlich. Wir wissen, dass ein jeder Einzelne, der wiedergeboren ist, der durch die enge Pforte eingeht, durch die Tür, der Jesus Christus selber ist, der ist doch dann wirklich ein Mitglied auch dieser neutestamentlichen Gemeinde. Die Schrift sagt uns, dass Jesus selber, er ist das Haupt dieser Gemeinde. Kolosser 1 wollen wir aufschlagen und hier ab dem 18. Vers lesen. Kolosser 1, da sagt er so, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Er ist das Haupt seines Leibes. Und die Gemeinde, die Gemeinde ist der Leib Christi. Und das schließt, meine Lieben, ein, dass jeder Einzelne, der aufrichtig Leben aus Gott bekommen hat, der sich aufrichtig bekehrt hat, der ist auch ein Glied dieser Gemeinde. Und die Schrift spricht an manchen Stellen von Gemeinde, an anderen Stellen von Gemeinde Gottes. Und das bezeichnet immer diesen ganzen Leib Christi. Da schließt, meine Lieben, alle Erlösten ein, die zu allen Zeiten und an jedem Ort bisher gelebt haben und auch noch in Zukunft leben werden und zur Gemeinde hinzugefügt werden. Und da sprechen wir von der Universalgemeinde. Das ist die Gemeinde Gottes, so wie sie uns in der Schrift auch gezeigt wird. Und meine Lieben, wenn Apostel Paulus dann in einigen Briefen ganz direkt anschreibt, zum Beispiel die Gemeinde Gottes zu Korinth, die Gemeinde Gottes zu Ephesus, dann geht es hier sozusagen, man bricht das Ganze herunter, es geht um die wiedergeborenen Nachfolger Jesu Christi, die an einem bestimmten Ort auch sind und die sich in Gemeinschaft auch versammeln. Und so können wir sagen, die Ortsgemeinde, sie ist die Repräsentanz Gottes hier auf Erden. Den Gedanken wollen wir insofern auch nochmal unterstreichen, weil Gott seiner Gemeinde einen bestimmten Auftrag gegeben hat. Und zwar, das ist der Missionsauftrag. Meine Lieben, Gott hat diesen Auftrag nicht den Engeln übertragen, sondern Gott hat diesen wichtigen Auftrag seinen Nachfolgern übertragen. Und hier, meine Lieben, sehen wir diese göttliche Seite und diese menschliche Seite. Gott hat von seiner Seite alles getan, was zum Heil, zur Erlösung notwendig ist. Aber seinen Nachfolgern hat er sozusagen den Auftrag gegeben. Und Auftrag hat auch etwas mit Verantwortung zu tun, dass sie an dem Platz, wo Gott sie hingestellt hat, dass sie leuchten sollen, dass sie das Evangelium verkündigen sollen, dass sie durch ihr Leben einfach Gemeinde Gottes zeigen sollen hier auf Erden. Und dass Menschen, die ferne sind vom Reich Gottes, dass sie eben durch das Leben der Christen, der Nachfolger Jesu, eben zu Jesus geführt werden. An dem Pfingsttag wissen wir doch auch diesen Zusammenhang, dass sich 3000 Seelen auch bekehrt haben. Und das Interessante ist, wie es hier in Apostelgeschichte 2, Vers 41 auch steht, und der Herr tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Auch Apostelgeschichte 2, Vers 47. Es ist dem Herrn Jesus ganz, ganz wichtig, dass Menschen, die bekehrt werden, dass sie nicht einfach für sich irgendwie da sind, sondern dass sie zur Gemeinde hinzugetan werden. Es ist sein Wille, seine Ordnung, können wir sagen. Und wenn wir jetzt, meine Lieben, an die Aufgaben auch übergehen, die eine Gemeinde doch zu erfüllen hat, so ist zum einen, es ist sehr deutlich in Epheser 4, ab dem 11. Vers auch beschrieben, wie Gott Gaben gegeben hat. Und er sagt hier so: Und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Dienstes, dadurch der Leib Christi erbaut werde, bis dass wir alle hinkommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der das sei im Maße des vollkommenen Alters Christi. Eine Aufgabe, dass die Heiligen zugerüstet werden. Ein Dienst, der nach innen geht, ja, wo die einzelnen Glieder untereinander auch dienen. Es gibt Situationen, Umstände in unserem Leben, wo wir uns gegenseitig auch ermahnen sollen. Thessalonicher Brief 5, Vers 11 heißt es so: Darum ermahnet euch untereinander und baut einer den anderen, wie ihr denn tut. Ein wichtiger Dienst, dass wir einander eine Hilfe sind, einander aufmerksam machen auf bestimmte Gefahren. Im 1. Petrusbrief 4, Vers 10, da kommt nochmal dieser Gabe oder dieser Gedanke, dass man dient mit der Gabe auch. Und da heißt es so: Und dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Hier heißt es: Dienet einander. Sprich, der Dienst in der Gemeinde, ein Dienst zwischen den Kindern Gottes. Warum sage ich das? Hier und da kommen Meinungen auf: Ja, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann hat natürlich der Herr Jesus für mich einen Auftrag. Sprich, und da hat man so sehr den Missionsauftrag im Auge und ich muss anderen dienen, ich muss Menschen, die fern sind vom Reich Gottes, herzubringen. Das ist, meine Lieben, so. Aber es wird auch sehr eindeutig beschrieben, der Dienst in der Gemeinde. Und so möge Gott uns bewahren, dass wir das eine irgendwie ausschließen oder das eine gegen das andere ausspielen. Der Herr Jesus hat für seine Gemeinde etwas zubereitet, was wir in Römer 12, Vers 10 auch finden. Da heißt es so: In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ist das nicht ein wunderschönes Wandern zusammen? Wirklich in Liebe, in Respekt, gegenseitigem Respekt, in Ehrerbietung, wo einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und dann kommen wir an diesen wichtigen Gedanken der Einheit. Den finden wir in Johannes 17, ab dem 16. Vers möchte ich einige Verse uns lesen. Da heißt es so: Das ist das hohepriesterliche Gebet des Herrn Jesus. Da sagt er: Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das ist der Vers, den wir direkt auf uns anwenden können. Es ging nicht nur darum, um die Jünger damals, sondern um alle, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Und jetzt kommt dieser wichtige Gedanke, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns ein sein. Und jetzt kommt ein Komma und es wird eine Begründung uns gegeben, warum das dem Herrn Jesus wichtig ist. Und er sagt so: Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir sehen, dass die Einheit direkt eine Verbindung hat, dass Menschen, die ferne von Gott sind, zur Gemeinde hinzugetan werden, dass sie vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts auch versetzt werden. Von der ersten Gemeinde lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben aber beständig. Und ein Gedanke zum Schluss heißt in der Gemeinschaft. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Die ersten Jünger, die Nachfolger Jesu, sie haben nicht nur, möchte ich so sagen, eine gewisse Theorie gehört, sondern sie haben es auch ganz, ganz praktisch ausgelebt. Und meine Lieben, bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich uns so diese Frage stellen. Wenn der Herr Jesus es so für wichtig erhalten hat, dass mit der Gemeinde so wichtige Dienste verbunden sind, sprich die Dienste nach innen zur Erbauung der Gemeinde, zur Stärkung, zur Ermunterung, zur Tröstung, aber auch dieser wichtige Dienst nach außen, dass Seelen hinzugefügt werden. Was meint ihr, ist der Satan einerlei? Dass alles harmonisch läuft und alles, wie man so sagt, gut läuft? Ich bin überzeugt, dass gerade hier wir Satan alles tun. Alles tun, um das Bild nach außen irgendwie schlecht darzustellen, aber auch nach innen etwas zu bewirken, wo gewisse Missverständnisse entstehen, wo er gewisse Sachen auch einführt, die zu einem gewissen Nachlassen, zu einem gewissen auch Abfall innerhalb der Gemeinde ja führen können. Und jetzt wollen wir uns zu dem zweiten Punkt auch wenden. Wie steht es um die Ortsgemeinde an meinem Ort? Und meine Lieben, hier geht es nicht um meine Meinung, sondern es geht darum, wie beurteilt Gott persönlich die Gemeinde an jedem einzelnen Ort. Und wenn wir es wissen wollen, meine Lieben, dann können wir doch nicht von uns aus irgendwie eine Meinung haben, sondern wir brauchen eine gewisse Grundlage. Und diese Grundlage finden wir ganz einfach im Wort Gottes. Das ist das Original und anhand des Wortes Gottes können wir jede Abweichung auch beurteilen. Und meine Lieben, hier geht es nicht um Richten, sondern Gott möchte uns ein Beurteilungsvermögen schenken. Gott möchte es, wie es Apostel Paulus im 1. Korinther 11 auch schreibt, er sagt einfach, urteilt bei euch selbst. Urteilt bei euch selbst, wie es um die eine oder die andere Sache steht. Und wir können tatsächlich urteilen, weil wir in das Wort hineingehen auch können. Und die Frage ist, wie steht es um die Ortsgemeinde an meinem Ort? Der eine wird sagen, es ist alles gut. Gottesdienste werden gehalten, ob es am Sonntag, am Mittwoch die Bibel- und Gebetsstunde, die Jugendstunde, die Arbeit mit den Kindern läuft. Wir haben alle Hände voll zu tun. Es läuft einfach. Der eine der andere sieht ein gewisses Abweichen, ein gewisses Nachlassen und meint dann, die Zeit hat sich eben geändert. Wenn man das Ganze mit dem Wort Gottes, mit der ersten Gemeinde vergleicht, man kommt zu dem Entschluss, die Zeit ist, wie sie ist, das muss man eben so annehmen. Man kann sowieso nichts ändern. Und die Frage ist, ob dieser Gedanke richtig ist. Denn Gott, er verändert sich nicht. Und sein Plan, sein Auftrag an seine Nachfolger ist ja immer noch der gleiche. Können wir es wirklich so leicht auf die Schulter nehmen? Und wenn wir jetzt auf den einen oder anderen Gedanken auch kommen, wie steht es um die Ortsgemeinde an meinem Ort, so möchte ich zuerst auf zwei Gedanken eingehen, wo ich manche Aussprachen schon gehört habe und ich kann es so aus der Schrift heraus sagen, so können wir die Prüfung nicht machen. Und zwar der erste Gedanke ist der, dass man keinen Unterschied macht zwischen der Ortsgemeinde und der Ortsversammlung. Meine Lieben, wenn wir von einer Ortsgemeinde sprechen, dann sind hier tatsächlich alle Wiedergeborenen in der Ortsgemeinde. Sie gehören auch zu dieser Universalgemeinde. Aber alle Wiedergeborenen, sie sind Mitglied einer Ortsgemeinde. Und etwas ganz anderes ist eine Ortsversammlung, wie wir auch heute Morgen hier zusammengekommen sind, wo möglicherweise Menschen unter uns sind, die noch ferne vom Reich Gottes sind. Sie sind nicht Teil der Ortsgemeinde. Sie sind hier und das ist schön. Das ist ja unsere Arbeit, meine Lieben, dass wir doch unseren Platz ausfüllen sollen, da wo Gott uns hingestellt hat und Menschen dadurch zu den Versammlungen kommen können. Die Haustür steht offen, dass sie unter die Verkündigung des Wortes Gottes kommen und so belehrt werden und jetzt sozusagen von dem Heiligen Geist auch weitergeführt werden sollen. Also ganz wichtig die Unterscheidung zwischen Ortsgemeinde und der Ortsversammlung. Denn manch einer tut es einfach pauschalieren. Ja? Er kommt irgendwo hin, sieht etwas und sagt, ja, da habe ich das so gesehen oder irgendwie so. Also. Und man bildet sich ein gewisses Urteil über eine Ortsgemeinde, wo aber bloß die Ortsversammlung gesehen wurde. Ein anderer Gedanke in dieser Beurteilung, der meines Erachtens nach der Schrift auch falsch gemacht wird, es ist die falsche Vorstellung von den Heiligen. Wir haben ja schon einiges gehört in den letzten zwei Tagen. Das Motto auch dieses Pfingstfestes, ihr sollt heilig sein. Und manch einer hat hier aber diesen Gedanken, diese Menschen, sie sind absolut perfekt. Schwächen und Fehler der Heiligen, der Gemeindeglieder, stempelt man als Sünde ab und bildet sich dann sofort auch ein gewisses Urteil, naja, dann wird es halt mit der ganzen Gemeinde so sein. Aber meine Lieben, wenn wir betrachten, wie ist es, und da möchte ich jetzt ganz gezielt nicht die Ortsversammlung betonen, sondern wie ist es in der Ortsgemeinde? Sprich, wo Menschen sich bekehrt haben und wo sie Gott dienen wollen. Sind hier alle gleich oder gibt es da gewisse Unterschiede? Es gibt große Unterschiede. Es gibt die einen, die schon viele Jahre Gott dienen und die anderen, die sind ganz neu zum Glauben auch hinzugekommen. Es sind Kinder Gottes, die einen, welche die Geistestaufe erfahren haben, die unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen. Und dann wiederum andere Kinder Gottes, die die Fülle des Geistes noch nicht erlebt haben, die aber möglicherweise aufrichtig auch danach suchen, die Schrift forschen. Es gibt aber auch welche, Kinder Gottes, welche die Warnungen, die Ermahnungen nicht so ernst nehmen. Wo man sagen muss, das Feuer brennt nicht mehr so. Es ist ein gewisser glimmender Doch noch da. Es ist noch Hoffnung da, aber man merkt ein gewisses Nachlassen, eine gewisse Unachtsamkeit. Aber man ist noch ein Kind Gottes in dem Sinne. Man hat keine grobe Sünde gemacht, aber es schleicht sich etwas im Leben ein, wo man sagt, Mensch, wenn das weiter so geht, es wird nicht gut ausgehen. Man hat in der Gemeinde Kinder Gottes, welche großen Versuchungen ausgesetzt sind. Und natürlich in dieser Versuchung, wie soll ich sagen, eben angegriffen werden. Und wenn man angegriffen wird, da fühlt man sich nicht besonders wohl, ja, man steht in gewissen Kämpfen. Manche, die in gewissen Zweifeln auch sind, die Kinder Gottes sind, aber bezüglich dem einen, dem anderen Punkt ihre Zweifel haben und hier Gott um Hilfe auch bitten. Und dann gibt es Schwache im Glauben, die gestützt, die getragen werden müssen. Und es gibt auch welche, wo der Heilige Geist durch das Wort Gottes, ob das persönliches Bibelstudium ist oder durch eine Predigt, aufmerksam gemacht werden, dass sie etwas ablegen sollen. Diesen Gedanken lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 1. Hier heißt es so: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Meine Lieben, wenn wir den Gedanken betrachten, dass der Herr Jesus jedes Kind Gottes seinem Ebenbilde ähnlicher machen möchte, dann bedeutet es, dass Gott ein Prozess sozusagen mit dem Menschen auch durchgeht. Er geht eine gewisse Arbeit mit dem Menschen durch, wo er an ihm arbeitet, wo er ihm sagt: Mensch, pass auf, das ist deine Schwäche, ja? Leg hier ab, sei hier vorsichtig, mach das bitte nicht. Und meine Lieben, wenn wir uns all die Gedanken vor Augen führen, dann geht es hier nicht um perfekte Menschen. Es geht nicht um das Perfekte, aber es geht um die Aufrichtigkeit. Jeder, der in der Ortsgemeinde perfekte Menschen sucht, der ist hier völlig falsch am Platz. Was aber allen Kindern Gottes zu eigen ist, das ist die Aufrichtigkeit vor Gott. Die Aufrichtigkeit, wo Gott einen jeden Einzelnen eben seinen Weg führt. Der eine ist, wie gesagt, vielleicht einige Wochen erst bekehrt, die andere dient schon viel, viel länger Gott. Sprich, unterschiedliche Grade an Erkenntnis. Und daraus wird sich natürlich auch das praktische Leben ableiten. Es gibt so viele Facetten in der Ortsgemeinde, sprich, unter Kindern Gottes. Und darum, meine Lieben, das Perfekte werden wir hier nicht finden. Aber wir werden immer das finden, wo Gott einführt, wo er weiterführt. Und diese Aufrichtigkeit des Herzens, dass man sich unter das Wort Gottes auch stellt. Und nun komme ich, meine Lieben, zu anderen Kennzeichen, die ich einfach so beschreiben würde, wo ein gewisses Abweichen stattfindet. Und das hängt, meine Lieben, sehr, sehr eng tatsächlich mit dieser Aufrichtigkeit zusammen. Man fängt an, ja, gewisse Sachen nicht so ernst zu nehmen, gewisse Warnungen nicht so zu Herzen auch nehmen zu lassen und so weiter. Und wir haben ja schon hier und da so den Ausdruck gehört: Wir machen uns Sorgen um die Gemeinde, um so manche Entwicklungen. Wie schaut es, meine Lieben, aus in den einzelnen Ortsgemeinden? Wie viele Seelen kann der Heilige Geist hinzu tun, auch zur Ortsgemeinde? Bekehren sich viele Menschen? Und wir wollen, meine Lieben, jetzt einfach von dem Hintergrund das eine, das andere betrachten. Gibt es Ursachen? Gibt es Ursachen, die ausgeräumt werden müssen? Man beobachtet ein oberflächliches hier und da Leben. Eine Einstellung und eine Lebensweise, die einfach auf Spaß ausgelegt ist, auf die äußeren Freuden des Lebens, auf Vergnügen, auf das Wohlleben. Menschen, die sich vollkommen mit Traditionen begnügen, dass sie sagen: Ja, wir haben doch eine Ortsgemeinde, läuft doch alles gut. Um was geht es überhaupt? Menschen, die eine natürliche Gemeinschaft, auch innerhalb einer Ortsversammlung, für wichtiger erachten oder gleichwertig vielleicht erachten als die Gemeinschaft des Geistes. Es gibt Menschen, die den Weg der Pharisäer gehen, wo menschliche Satzungen, wo menschliche Gebote auf einmal so wichtig sind. Und dann beobachtet man aber auch Menschen, die sich bekehren, aber die Geistestaufe nicht suchen. Sie wollen sich aus welchen Gründen auch immer nicht weiterführen. Und meine Lieben, das ist meine Beobachtung. Wenn wir schon sagen können, dass wir insgesamt wenig Bekehrungen haben, so haben wir noch weniger Menschen, die ihr Leben komplett auch Gott weihen. Und dann kommen wir an einen Punkt, der mir persönlich sehr schmerzhaft auch ist. Menschen, die behaupten, die Taufe des Heiligen Geistes erlebt zu haben, aber ihr Leben nicht mit der Schrift übereinstimmt. Und wenn wir das Ganze so vergleichen und dann in die Schrift reingehen, in die Apostelgeschichte, wie die erste Gemeinde wirklich in Vollmacht gelebt hat, und wenn wir dann sozusagen den Ist-Zustand auch vergleichen, dann ist die Frage, ist es uns gleichgültig oder empfinden wir einen Schmerz darüber? Meine Lieben, es gibt einige Ursachen auch für das Abweichen. Und ich möchte hier jetzt aus dem Alten Testament einige Vergleiche oder Parallelen zeigen. Und zwar im 5. Mose 6 wird uns berichtet, einige Verse, der Zusammenhang, wo Gott ja das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat und ihm das Land Kanaan versprochen hat. Und wir haben gehört auch, dass das Land Kanaan jetzt im übertragenen Sinne, im geistlichen Sinne ist, auch das Land, wo wir zur Ruhe kommen sollen, wo wir ja das Erfülltsein mit dem Geist Gottes erleben sollen. Und jetzt spricht Gott eine Warnung aus. Und er sagt so, 5. Mose 6, Vers 10, wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaac, Jakob geschworen hat, und es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberg und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Ein sehr interessanter Zusammenhang, dass Wohlstand direkt verknüpft wird hier mit dem Vergessen Gottes. Wir werden sagen, nein, wir vergessen ja nicht Gott. Aber meine Lieben, wir wollen weiterlesen, 5. Mose 8, Vers 10. Hüte dich, dass du den Herrn, dein Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, dein Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Eine Warnung an das Volk Israel. Und wir sehen diesen Zusammenhang. Eine Warnung an die Israeliten, die im Land Kanaan waren. Und wenn wir jetzt diesen Gedanken übertragen, so können wir das auch sagen. Wir können bekehrt sein, wir können die Fülle des Geistes erlebt haben, aber die Versuchungen von außen, sprich das irdische Wohlleben, es kann dazu führen, zu einer Überheblichkeit, dass wir sagen, uns geht es gut, wir brauchen eigentlich Gott nicht. Und auch wenn wir, ich sage mal, gewisse Rituale haben, gewisse Zeremonien, dass wir zu den Gottesdiensten kommen, aber eigentlich planen wir unser Leben komplett selber. Wir brauchen Gott nicht. Und somit haben wir Gott vergessen. Ein zweiter Gedanke ist eine Gefahr für diejenigen, die im Land Kanaan sind. Möchte ich noch einmal aus 5. Mose 31, Vers 20 zitieren. Denn ich werde sie in das Land bringen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, in dem Milch und Honig fließt, und sie werden essen und satt und fett werden und werden sich anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen, und mich werden sie verachten und meinen Bund brechen. Ein sehr interessanter Zusammenhang. Wieder über den Wohlstand, über das gute Leben findet Eingang eine gewisse Offenheit für Götzendienst, für fremde Lehren auch. Und darum ist die Frage, die wir uns ganz, ganz offen auch stellen müssen, ist es möglich, dass Sünde vielleicht toleriert wird? Meine Lieben, wie schaut es um die Einigkeit aus? Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 10, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Dass ihr einmütig seid und keine Spaltungen zulasst. Wir haben ja vorhin kurz den Gedanken angesprochen, Satan wird alles dran setzen, damit die Liebe untereinander erkaltet und damit die Einheit auch gestört wird. Und meine Lieben, hier so die Frage, und wir sind hier auch alle kundig, es gab doch in den letzten Jahrzehnten so eine und die andere Spaltung und Trennung. Und die Frage ist, ist untereinander wirklich alles bereinigt? Oder ist etwas vielleicht in unserem Leben, wo wir sagen, naja, unsere Wege kreuzen sich nicht und da ist schon genügend Gras darüber gewachsen. Und wenn man sich mit anderen Themen beschäftigt, dann vergisst man auch in gewisser Weise so manches, was in Vergangenheit war. Aber die Frage ist, sind die Sachen wirklich ausgeräumt? Ausgeräumt, wo Satan möglicherweise auch einen Anlass gegeben hat. Denn man hat sich ja nicht einfach so getrennt. Es gab gewisse Anlässe. Aber die Frage ist, wie geht man um? Hat man hier Fehler gemacht? Gesteht man sich die Fehler ein? Und schlussendlich hat man es bereinigt, ja oder nein? Jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt, der mir groß geworden ist. Wie verhält sich eigentlich Gott gegenüber solchen Dingen? Und ich habe für mich persönlich eigentlich so zwei Antworten herausfinden können. Zum einen, wenn wir uns an die Begebenheit mit Ananias und Sapphira erinnern, wie Gott in seine Heiligkeit eingegriffen hat, und Menschen, ja, sie haben ja nichts so Schlimmes gemacht, oder? Also in Teilwahrheit war er schon dabei. Es war dann nur etwas Unaufrichtigkeit dabei. Und wie Gott hier ganz klar und deutlich eingreift. Und Menschen mussten ihr Leben lassen. Das Interessante ist, bei all den Nöten, die ich so aufgeführt habe, ein Bruder hat sich mal so ausgesprochen, wenn Gott auf diese Art und Weise noch eingreifen würde, dann würde es viele Tote und Erschlagene geben. Es gibt aber noch eine Methode, wie Gott auch hier sich verhält, und zwar Gott zieht sich einfach zurück von den Menschen. Es gibt einige Beispiele. Ich möchte nur nochmal 5. Mose 23 zitieren. Erstmal ab dem 10. Vers. Hier geht es darum, wenn das Volk Israel im Kampf sich befindet und es geht um das Heerlager. Da heißt es so, wenn du im Heerlager gegen deine Feinde ausziehst, so hüte dich vor allem Bösen. Und dann von dem 15. Vers, denn der Herr, dein Gott, wandelt mitten in deinem Lager, um dich zu erretten, und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Darum soll dein Lager heilig sein, dass er nichts Schändliches oder andere Übersetzungen sagen, Anstößiges an dir sieht und sich nicht von dir abwendet. Gott zieht sich einfach zurück, einfach still, ganz leise. Und die Frage ist, ob wir das merken. Nun komme ich zu dem dritten Punkt. Gott möchte uns Hilfe zuteil werden lassen. Und meine Lieben, es ist so gut, im Allgemeinen zu sprechen, sich Gedanken zu machen über die Gemeinde an sich, vielleicht über eine Ortsgemeinde, irgendwie leicht. Aber meine Lieben, jetzt brechen wir noch einmal das Ganze herunter und müssen doch zu dem Punkt kommen, die Gesamtsumme einer Ortsgemeinde, das bin ich und du. Und darum, meine Lieben, geht es um unser persönliches Verhältnis zu Jesus Christus gegenüber und unser Verhältnis auch zu unseren Mitgeschwistern. Meine Lieben, ich weiß, dass einige in unserer Mitte, aber auch darüber hinaus, beten um eine Erweckung, um eine Neubelebung. Man sieht die Not und es ist so die Bitte da, dass Gott doch eingreifen möge und dass er eine Erweckung auch schenkt. Und meine Lieben, das ist wichtig und lobenswert. Aber die Frage ist, gibt es vielleicht Gründe, dass Gott eine Erweckung nicht geben kann, bis gewisse Sünden ausgeräumt sind? Mir ist eine Begebenheit unter die Hände gekommen, die ich ganz kurz mit uns teilen möchte. Und zwar ist ein Mann im Gottesdienst und dort wird das Lied auch gesungen oder in dem Lied kommt dieser Gedanke so hervor, immer mehr von dir. Und er singt so eifrig das Lied, immer mehr von dir, immer mehr von dir. Und wie er dann auch rausgeht aus dem Versammlungsraum, dann hört er immer wieder diese Worte nachhallen, immer mehr von dir. Und er hat verstanden, dass Gott mehr von ihm möchte. Er hat ja gebeten, immer mehr von dir, von Gott. Aber jetzt dreht Gott das Ganze um und sagt, immer mehr von dir. Und er geht ins Gebet. Und Gott kann ihm zeigen, dass er zwar jahrelang gebeten hat, dass Gott sein Leben segnen möchte. Aber er sah, dass er mit einigen Mitgeschwistern in Streit gelebt hat, dass er persönlich ein großes Klatschmaul war. Und dann ging die Geschichte weiter. Jesus hat ihn erinnert, dass er einem Ältesten oder den Ältesten verleumdet hat, dass er auf jemand neidisch auch war. Weiter erinnerte ihn der Heilige Geist, dass er doch so einen wichtigen Telefonanruf machen wollte und es eben nicht getan hat. Und weshalb hast du nicht längst deinen im Sterben liegenden Nachbarn im Krankenhaus besucht? Meinte der Mann klar und deutlich eine Stimme zu hören. Für ihn wolltest du im Übrigen treuer im Gebet einstehen, hattest du mir versprochen. Und da kam noch etwas. Hattest du dir nicht vorgenommen, deine Zeit besser zu nutzen? Deine Zeit, die du im Internet verbringst, am Smartphone? Und hast du mir nicht versprochen, diese Zeit mehr fürs Gebet und fürs Bibellesen auch zu nehmen? Und dann kommt so dieser Gedanke, entleere dich endlich von Sachen, die mir nicht gefallen. In deinem Keller liegen bergeweise evangelistische Traktate und Bücher herum. Warum bringst du sie nicht endlich unter die Leute? Es ist interessant, dass Menschen viele Monate, vielleicht Jahre zu den Gottesdiensten kommen und es nicht so erlebt haben, aber auf einmal begegnet ihnen Gott. Und er offenbart auch etwas ganz Persönliches. Und meine Lieben, das ist der Gedanke, der mich beschäftigt. Die Gründe mögen bei jedem persönlich unterschiedlich sein, bei einer Ortsgemeinde vielleicht ganz, ganz unterschiedlich auch da liegen. Aber die Frage, dass wir zu dem Punkt kommen, wie er uns in Psalm 139 doch rübergegeben wird, Vers 23, da heißt der Psalmist so: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Meine Lieben, und wenn wir so vor Gott kommen, dann gibt es zwei Antworten. Wir singen in dem Morgenlied 442 in früher Morgenstund, da heißt immer das Ergebnis dessen. Zum Schluss heißt es immer, bist ohne Fleck und Tadel. Und die zweite Antwort kann möglicherweise so sein wie bei diesem Mann, dass ein gewisses Abweichen, ein Nachlassen festgestellt wird, möglicherweise auch eine Sünde. Und meine Lieben, ich möchte niemand in seiner Heilsgewissheit oder wie auch immer irgendwie verunsichern. Aber meine Lieben, das ist ein völlig normaler Prozess. Völlig normaler Prozess, wo wir wirklich aufrichtig zu Gott kommen und fragen, Herr, zeige mir einfach, wie ich vor dir stehe. Und der Liederdichter hat es offenbar jeden Morgen gemacht. Von einem anderen Bruder habe ich so mitbekommen, dass er so jeden Abend sein Gebet abgeschlossen hat. Wie stehe ich vor dir? Und meine Lieben, wenn Gott tatsächlich Sünde zeigt, dann ist es doch die Aufgabe, und dazu ist doch der Heilige Geist gekommen, dass er uns überführen möchte. Und er möchte uns helfen, dass die Sünde aus dem Leben ausgeräumt wird. Und dann geht das Leben vorwärts, weiter. Und für all diejenigen, die, wie auch immer, ja, die Taufe des Heiligen Geistes nicht persönlich erlebt haben und durch ihr Leben vielleicht auch im Umgang mit anderen Geschwistern, ja, durch all die Dinge, die noch eben in dem Herzen sind, zu gewissen Missverständnissen beigetragen haben, da ist meine Frage auch an dich. Möchtest du dich nicht auch reinigen? Johannes 15, dieser Vers oder diese beiden Verse wurden auch schon in diesen Tagen uns zitiert. Da sagt Herr Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Möchtest du dich nicht auch reinigen lassen? Meine Lieben, wir haben gehört in dem ersten Teil den Plan Gottes für seine Kinder. Wie wichtig ihm die Gemeinde ist und dass er sozusagen die Gemeinde mit sich selber verbindet. Die Gemeinde, das ist die Repräsentanz Gottes hier auf Erden. Das ist das Licht, das scheinen soll, wo Menschen, die ferne von Gott sind, sehen sollen. Da gibt es Hilfe, da kann ich hingehen, da wird mir geholfen werden. Und dann aber auch all die Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind, wo wir persönlich nicht mehr wachsam sind oder ob von außen etwas auch eindringt in das persönliche Leben und wir dann es natürlich auch dann in der Ortsversammlung, in der Ortsgemeinde auch weitergeben und so ein gewisses Nachlassen auch stattfindet. Es breitet sich so ganz langsam aus, aber es trägt seine Früchte. Und dann die Hilfe Gottes. Gott ist immer noch, meine Lieben, bereit zu helfen. Einem jeden, der wirklich aufrichtig ist und hier einsieht, umkehrt, Gott ist so gerne bereit zu helfen. David sagt es in Psalm 138, in dem 8. Vers, Herr, deine Güte ist ewig. Lass nicht ab vom Werk deiner Hände. Meine Lieben, und die Gemeinde, es ist das Werk seiner Hände. Und es ist diese Bitte, Herr Jesus, wenn du gewisse Nöte siehst, dann lasse nicht ab, weiter an uns zu arbeiten. Und ich bin überzeugt, wenn wir in diesem Sinne uns ja, so vor Gott beugen, wenn wir zu ihm so kommen, dann ist er treu und gerecht. Und er wird persönlich helfen und er wird einer jeden einzelnen Ortsgemeinde helfen. Und meine Lieben, wir wollen noch einmal bloß den Gedanken vor Augen halten. Es geht um die Ehre Gottes. Die Frage ist, ob mein Leben, ob dein Leben wirklich zur Verherrlichung Gottes auch beiträgt. Gott möge diese Gedanken segnen im Nachdenken. Und Gott möge uns gnädig sein, dass Gott sich unter uns bekennen kann, bezeugen kann und dass seine Gemeinde wächst zur Verherrlichung seines Namens. Amen.